Spirit Online Podcast. Für Sie vor dem Mikrofon Andreas Kollos. Willkommen, meine Damen und Herren, vor den Endgeräten. Wir reden heute über indigene Völker. Und das ist ein Bereich, der mir persönlich ganz besonders am Herzen liegt, da man mir nachsagt, dass ich in einem meiner früheren Leben auch in dieser Region gelebt habe und dann irgendwie in Nordamerika, Südamerika unterwegs war. Und insofern ist es für mich ein ganz, ganz spannendes Thema, indigene Völker. Und dazu haben wir einen der führenden Kapazitäten in diesem Bereich hier für dieses Interview gewinnen können. Das ist der Lukas Buchholz. Und Lukas ist Berater, er ist Speaker, er ist Trainer und er ist Autor. Wir haben ihn gewinnen können für unser Interview, weil er ja, wie gesagt, als einer der führenden Kapazitäten in diesem Bereich gilt. Und lieber Lukas, vielleicht stellst du dich noch mal ein bisschen selbst vor, weil ich glaube, du bist so vielseitig, so breit aufgestellt, dass du das am besten selbst noch mal darstellst, was du alles so machst und für wen du dich einsetzt und was deine Ziele sind. Lieber Lukas Buchholz, das Wort geht an dich. Wir freuen uns auf das, was du uns zu sagen hast.
Ja, danke schön. Und ja, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Heute zu diesem spannenden Thema der indigenen Völker. Und ja, ich hatte das Glück, vor einigen Jahren eingeladen worden zu sein bei dem indigenen Volk der Kogi in Kolumbien. Genauer gesagt in den Bergen, im Norden Kolumbiens an der Grenze zu Venezuela. Und am Anfang, als ich eingeladen wurde, wusste ich gar nicht, was ist überhaupt das Besondere daran. Ich fand das spannend, ich hatte ein Interesse für indigene Völker, aber ich hatte eigentlich überhaupt keine Ahnung, worauf ich mich da einlasse. Und die Frage ist, wer sind die Kogi oder was macht es interessant, sich mit den Kogi auseinanderzusetzen? Und warum ist es wert, dass wir heute darüber sprechen und dieser Aufenthalt bei den Kogi seitdem auch meine Arbeit geprägt hat? Wir kennen die großen Völker Südamerikas, die Inkas, die Mayas, die Azteken aus unseren Geschichtsbüchern. Das sind jetzt alles geläufige Begriffe. Die wenigsten Menschen haben allerdings von den Kogi gehört. Und dabei sind die Kogi die letzte oder sagen wir mal sehr wahrscheinlich letzte, wirklich heute noch in einem fast ursprünglichen Zustand existierende präkolumbianische Hochkultur. Und mit Hochkultur ist nicht gemeint, dass es wie eine dieser vielen unkontaktierten Stämme, die es vielleicht auch noch gibt im Amazonasgebiet, wo einige tausend Menschen zusammenleben, sondern die Kogi sind ein Volk von fast 30.000, die zusammen mit ihren Nachbarvölkern, die kulturell sehr, sehr ähnlich sind, die Wiwa und die Arawako, 100.000 Menschen ausmachen, die eine Kultur leben, die noch, ich sage mal, zwischen 80% und 90% ihren präkolumbianischen Zustand erhalten konnten. Mhm. Und die Frage ist, warum ist das interessant? Es ist spannend für uns, weil es möglich ist, wenn wir in Kontakt treten mit den Kogi, eine Außenperspektive zu bekommen. Eine Außenperspektive auf uns, auf unsere Gesellschaft, auf unsere Lebensweise, auf unsere Wirtschaftsweise, auf unsere Kosmologie, auf die Arten, wie wir uns organisieren, wie wir Entscheidungen treffen, auf alles. Denn die Kogi sind von, ich sage mal, dieser globalen Moderne, von der wir ja alle irgendwo auf die eine oder andere Art und Weise Teil sind, bisher, ich sage mal, sehr wenig tangiert worden. Und ich bin vorher viel gereist, muss man dazu sagen. Ich war in Ländern Afrika, ich war in Pakistan, in Jordanien, ich war in anderen Teilen Südamerikas. Also ich bin durchaus in der Welt ein Stück rumgekommen und hatte jedes Mal immer das Gefühl, dass die Orte, in denen ich war, so anders waren, so unterschiedlich waren, unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Menschen und so weiter. Aber trotzdem war ich, und das ist mir eigentlich erst klar geworden, als ich bei den Kogi war, immer Teil dieser globalen Moderne. Ich war immer Teil eines gewissen Wertesystems, eines gewissen Systems an Zielen. Es gab immer Geld. Ich war bisher in keinem Land der Welt, wo es kein Geld gab, zum Beispiel. In keiner Gemeinschaft, die, ich sag mal, größer ist als vielleicht einige hundert Menschen. Und als ich bei den Kogi war, habe ich zum ersten Mal eine wirkliche Erfahrung gemacht, die nicht nur kulturell anders war, sondern wirklich auf einem komplett anderen Level auch angesetzt hat, weil sie eben nicht den gleichen Logiken der Moderne folgt, die wir sonst von Bogotá über Islamabad, über Amman, also über die großen urbanen Zentren unserer Welt eben erleben können. Und das ist eben besonders interessant, weil weil ich dann erst eigentlich erlebt habe, inwieweit wir auf einer bestimmten Ebene schon gleichgeschaltet sind von dem, was wir wollen, was unsere Ziele im Leben sind, wonach wir streben, weiß ich, finanzieller Wohlstand, soziale Anerkennung und so weiter, diese ganzen Themen, unser Selbstverständnis von dem, wer wir sind hier auf diesem Planeten, hat sich ein Stück weit synchronisiert in vielen Fällen. Gerade eben in urbanen Kontexten. Und das ist bei den Kogi eben völlig anders. Die Kogi haben ein Selbstverständnis von sich, dass sie sagen, sie sehen sich als die Hüter und Hüterinnen des Herzens der Welt, was für sie das Gebirge ist, die Sierra Nevada de Santa Marta. Und ihre primäre Aufgabe im Leben ist erstmal, dieses Stück Land, was ihnen hinterlassen worden ist, gut zu pflegen, zu hüten und den zukünftigen Generationen weiterzugeben. Das ist ein Selbstverständnis, ein Lebensziel, was ich so, ich sag mal, in unterschiedlichsten Teilen der Welt sonst nicht gehört habe. Die Menschen haben sonst andere Ziele angegeben, auch für ihr Leben. Und diese Erfahrung war für mich sehr, sehr prägend, weil ich mich natürlich schon vorher theoretisch mit anderen Konzepten und Sichtweisen auf die Welt beschäftigt hatte. Ich hatte meine Masterarbeit vorher geschrieben über Konzeptualisierung des Wandels im Daoismus. Also mich haben andere Perspektiven schon immer interessiert. Aber die Kogi waren eine Möglichkeit, eine gelebte Perspektive wirklich für mich zu erfahren und zu erleben. Im Sinne von, dass ich wirklich in Kontakt mit Menschen kam im Alltag, in dem, wie sie sich organisieren, wie sie Entscheidungen treffen, wie sie miteinander umgehen, die soziale Perspektive, die ökologische Perspektive, die individuelle Perspektive der Persönlichkeitsentwicklung, der spirituellen Entfaltung, die eben ja aus einer Linie kommen, die bisher ungebrochen ist. Und das gibt es eben kaum noch auf diesem Planeten. Das ist ein unfassbarer Schatz, das ist eine Art Mentalitätstresor. Und ist etwas, was sehr, sehr viel, was einen sehr großen Wert hat für uns, wenn wir es denn nutzen können in dem Sinne oder wenn wir denn schauen können, was es eben für uns bedeutet. Und die Frage ist, was bedeutet es denn für uns? Mhm. Und die Kogi sind ein Volk, im Zentrum ihrer Kultur ist der Begriff der Lebendigkeit. Das heißt, alles, was sie tun, richten sie am Lebendigen aus. Das klingt vielleicht erstmal unspektakulär und banal, weil wir sagen, naja, wir sind doch auch irgendwie lebendig und irgendwie, da bei uns geht es doch auch um ähnliche Dinge, aber so ist das nicht, sondern die Kogi sind in dem Sinne als Volk und auch als Zivilisation eingebunden in ihre natürlichen Umfelde, in einer Art und Weise, wie ich das sonst nicht erlebt habe. Also das wirklich harmonische Zusammenleben mit ihrem Umfeld, mit der Natur, von einer nicht geringen Anzahl an Menschen ist schon eine beachtliche Tatsache heute auf diesem Planeten, die wir sonst so wenig erfahren können. Mhm. Und allein der Fakt, dass die Kogi eine aktive Erinnerung an 4000 Jahre haben, ihrer Geschichte, wo sie sagen, darüber haben sie Geschichten. Das ist das seit 4000 Jahren wissen sie, dass sie existieren, wie sie leben und was ihre Vergangenheit gemacht hat, gibt ihnen aus meiner Perspektive eine ziemliche Autorität, ihnen zuzuhören und zu sagen, okay, wenn es diese Menschen seit 4000 Jahren gibt und sie auch wirklich eine Kultur, eine Hochkultur aufgebaut haben und bis heute existieren, dann lohnt es sich, ihnen mal ein paar Fragen zu stellen und sie mal zu fragen, wie sie denn die Dinge machen und wie sie das denn schaffen. Weil ich meine, das sind natürlich auch die Herausforderungen, vor denen wir alle stehen hier heutzutage auf unserem Planeten. Und die Kogi haben natürlich diese Lebendigkeit und damit dieser Kontakt zum Leben im Zentrum ihrer Kultur. Und das ist, ich sag mal, das ist ihre Spiritualität. Das ist das, was sie ausmacht. Und gleichzeitig ist es eine sehr reale, eine sehr geerdete Spiritualität. Wenn ich mich hierzulande umschaue, habe ich oft das Gefühl, dass viele Menschen, ich sag mal, so sehr luftig weichen Konzepten von Licht und Liebe folgen. Ich nenne das manchmal so ein bisschen die Lila-Schal-Spiritualität. wo es quasi darum geht, ja, wir denken jetzt alle positiv, haben uns alle lieb und dann wird das schon. Wo oft so ein bisschen so ein Gefühl heißt, so naja, es geht darum, dass der Geist irgendwie die Materie transzendiert und so ein bisschen, ich sage es mal vielleicht ein bisschen provokant, habe ich das Gefühl, dass manchmal Spiritualität hier verwendet wird, eigentlich um sich vor dem Leben und seinem Ungemach zu schützen und nicht um sich mit dem Leben zu verbinden.
Oder davon zu laufen, ja.
Genau, oder davon zu laufen, exakt. Das ist auch eine Art des Fluchtmechanismus. Und das ist bei den Kogi überhaupt nicht der Fall, auch einfach, weil sie sich nicht erlauben können. Das heißt, ihre Spiritualität muss so eine konkrete Alltagsanwendung haben, weil sie natürlich ein nicht einfaches Leben haben im Dschungel. Es gibt viele Gifttiere, man muss alles bestellen, es gibt keine Maschinen und so. Also sie leben schon auch ein Leben, was durchaus herausfordernd ist. Das heißt, ihre Perspektive auf die Welt, ihre Kosmologie, alles, wie sie die Welt betrachten, muss eine reale Anwendung haben. Sonst würde es einfach auch, sonst würde es ihnen auch nicht dienlich sein. Also sie haben überhaupt gar nicht die Zeit und die Kapazität, irgendwie, ich sag mal, diese Lila-Schal-Spiritualität zu kultivieren, sondern sie leben ihre Spiritualität wirklich. Und das ist ja oft das, was wir hier beobachten können, dass viele Menschen sagen, ja, ich interessiere mich für Spiritualität, ich gehe irgendwie abends in den Yogakurs oder irgendwie schaue mir Webinare an oder was auch immer was und tagsüber arbeite ich irgendwo, mache irgendwas und verdiene damit mein Geld. Das heißt, diese Trennung von dem Spirituellen und dem Alltäglichen ist ja bei uns sehr, sehr groß in vielen Fällen. Ja. Und dann auch die Menschen, die in Spiritualität, sage ich mal, damit auch arbeiten, haben es oft auch nicht leicht damit. Und das ist eben etwas, wo ich sage, das können wir wirklich von den Kogi lernen. Wie schaffen wir es, wieder eine wirklich integrierte Perspektive in unser Leben zu bringen? Und wie du am Anfang schon erwähnt hast, ich arbeite mit Unternehmen, ich bin Unternehmensberater, ich halte Vorträge. Und für mich ist die Frage, wie können wir die Gedanken der Kogi, die Prinzipien, die ich dort bei den Kogi erfahren habe, in unsere Welt integrieren? Wie können wir das Prinzip der Lebendigkeit, das Prinzip des Kontaktes, das Prinzip der Belebtheit der Welt, die eben mit dem entsprechenden Menschenbild, dass der Mensch eben sehr wohl eine besondere Stellung hat in der Natur und eben quasi, ja, also so, ich sag mal, oder anders angefangen, wir kommen ja aus einer Zeit der Ausbeutung, wo uns gesagt wird, der Mensch ist im Prinzip das Problem auf diesem Planeten und wir müssen eigentlich den Menschen mehr oder weniger abschaffen oder eindämmen, damit wir das wieder hinkriegen hier mit dem Planeten. Und daraus folgt ja das, was uns oft angeboten wird, eine Logik der Askese, dass man sagt, okay, wir müssen alles reduzieren, weniger und so weiter und so fort und eigentlich sind wir das Problem. Und die Kogi sehen das komplett anders und die Kogi sagen, wir haben natürlich eine herausgehobene Stellung, nur nicht im Sinne des Beherrschers der Welt, sondern im Sinne des Hüters der Welt. Und diese Verantwortung wieder reinzukommen und was das eben auch für uns bedeutet, auch diese Verantwortung, diese Lebendigkeit wieder aktiv zu leben. Und wir sind kein Naturvolk, wir leben nicht im tropischen Dschungel, wir leben nicht in Lehmhütten, wir haben unsere Realität hier mit unserer Wirtschaft, mit unserer Technik und so weiter. Und deswegen, als ich zurückgekommen bin und mein Buch dann auch geschrieben habe über die Kogi mit dem Titel Kogi, wie ein Naturvolk unsere moderne Welt inspiriert, habe ich gesagt, wenn das, was ich bei den Kogi erfahren habe, mehr sein soll, als ich sag mal nur ein musealer Eindruck, den ich irgendwann meinen Enkelkindern erzähle, sondern wenn es eine reale Alltagsrelevanz haben soll, dann muss es auch in wirtschaftlichen Kontexten funktionieren, weil die einfach momentan unser Leben bestimmen. Und das ist die Realität. Und deswegen habe ich angefangen, mit Unternehmen zu arbeiten und bin dabei, eben zu schauen, wie man diese Prinzipien der Kogi, sei es auf sozialer Ebene, sei es auf organisationaler Ebene, sei es auf Entscheidungsebene, sei es auf ökologischer Ebene in unsere Unternehmen und das, was wirklich ja den Alltag der Menschen auch in vielen Fällen ausmacht, integrieren kann. Auf eine sehr reale Weise. Und damit, ich sage mal, auch zu einer gelebten Spiritualität zu kommen, die uns wieder nährt, wo wir wieder in Kontakt treten miteinander, in einem nährenden Kontakt, wie wir wieder es schaffen, uns in einer Art und Weise auszurichten, dass wir auch wieder in Kontakt mit unseren größeren Umfeldern, mit der Natur und Ähnliches treten und auch mit uns selber. Und das ist etwas, was erstaunlicherweise immer mehr nachgefragt wird, weil immer mehr Menschen merken, dass uns auf dieser Ebene etwas fehlt und dass wir diese Lösungen auch nicht haben. Und dass es deswegen sehr, sehr sinnvoll sein kann, sich eben von den Kogi inspirieren zu lassen. Die Kogi betonen auch immer, dass wir sie nicht kopieren sollen. Also dass es nicht darum geht, irgendwie zu versuchen, jetzt hier Indianerrituale aufzuführen oder sonst wie was. Sie sagen, damit würden wir mehr kaputt machen als irgendwas anderes. Was ja auch was ist, was wir oft ja hier erleben, gerade in der spirituellen Szene, dass dann irgendwelche Dinge von anderen Teilen der Welt, von anderen Kulturen genommen werden, wo sich dann Leute, ich weiß nicht, irgendwelche Medizinnamen geben und dann der Meinung sind, sie können jetzt hier irgendwie diesen oder jenen Tanz aufführen. Das ist überhaupt nicht das, was die Kogi wollen. Mhm. Und die sagen, es geht darum, dass wir ganz geerdet mit einem ganz klaren Blick auf unsere Kontexte uns diese Dinge überlegen. Sie sagen auch ganz klar zum Beispiel, dass es unsere Aufgabe ist, mit Technik zu arbeiten.
Bitte, was ist die Aufgabe?
Dass es unsere Aufgabe ist, auch mit Technik zu arbeiten.
Okay, ja. Mhm.
Aber sie sagen, mit einer Technik, die eben im Sinne der Natur wirkt und funktioniert. Also Technik, die den gleichen Prinzipien des Lebendigen folgt und die nicht sich abgehoben hat und rausbewegt hat aus den natürlichen Kontexten. Und ich habe mir das alles damals angehört bei den Kogi und dachte mir so, ja, klingt super, aber wie sollen wir das umsetzen? Also wie soll das funktionieren? Und dann habe ich eben auch angefangen, mich damit mehr zu beschäftigen, als ich zurückkam und bin tatsächlich auf bestimmte Richtungen gestoßen. Es gibt zum Beispiel den Bereich der Biomimetik. Die Biomimetik ist ein Bereich der Biologie, wo es genau darum geht, wenn immer wir ein Problem haben, wenn immer wir eine Herausforderung haben, sich zu fragen, wie würde die Natur dieses Problem lösen? Mhm. Oder hat sie vielleicht bereits gelöst? Und das führt dazu, dass wir einfach einen anderen Blick auf die Welt um uns herum haben. Denn wir alle leben ja ständig Antworten auf die großen Fragen im Leben, auf dem, wie sieht die Welt aus, was sind Menschen, was ist unser Menschenbild. Und da ist es so, dass wir ja oft in unserem alltäglichen Tun, ich sage mal, von einer sehr objekthaften Perspektive auf die Welt ausgehen, dass wir sagen, naja, es gibt halt Dinge um uns herum. Natürlich, manche Sachen sind auch lebendig, aber die Dinge sind eher objekthaft. Also so, okay, vielleicht haben wir eine Beziehung zu unserem Haustier, aber das war es auch. Die meisten Menschen oder einige Menschen haben nicht mehr richtige Beziehungen zu ihren Kollegen oder Kolleginnen. Und auch wie es zum Beispiel in Unternehmen manchmal miteinander umgegangen wird, ist eher objekthaft als subjekthaft. Und das sind einfach Dinge, die wir ja ganz implizit ständig in uns tragen, die auch natürlich auch unsere Kosmologie, auf dem, wie sehen wir die Welt, beruhen, auf unserem Menschenbild und unserer und allem, was daraus entsteht, unserer Kontaktfähigkeit. Und das sind eben Dinge, die sich momentan langsam am Wandeln sind oder wo wir anfangen zu spüren, dass die Konsequenzen unserer, ich sag mal, bisherigen Perspektive der letzten, ich sag mal, Jahrzehnte oder vielleicht auch Jahrhunderte eben zu einer Welt führt, die sich eben nicht in das Lebendige einfügt. Sowohl für uns Menschen, ich meine, man muss die Burnout-Raten, Depressionsraten und so weiter, es gibt ja auch Statistiken, die das auf einer ganz sachlichen Ebene auch darlegen, was einfach mit uns passiert. Und das sind einfach nur ganz simpel Konsequenzen einer bestimmten Haltung der Welt oder dem Leben gegenüber. Und das ist zwar vielleicht sehr simpel und vielleicht auch auf einer bestimmten Ebene ein bisschen banal, aber es zu ändern ist trotzdem eine große, große Herausforderung, weil es eben an den tiefen Schichten liegt. Und wir arbeiten ja gerne oben an der Ebene der Symptome und der Effekte und doktern da mit sehr viel Energieaufwand dran herum. Aber dort ändert sich nichts, weil wir am Ende des Tages immer noch in Systemen leben, die sich selbst genügen. Also ich sage manchmal ein Beispiel dazu, ich sage, es ist wie Monopoly. Monopoly hat bestimmte Regeln, die gelten innerhalb von Monopoly, haben aber mit dem Rest der Welt außerhalb von Monopoly nichts zu tun. Und solche Arten von sich selbst genügenden Systemen haben wir in einer Vielzahl geschaffen, die dadurch aber die Verbindung zum Leben verloren haben. Und das kann man ganz einfach bemerken, dass die sich selbst genügenden Systeme immer Energie von außen brauchen. Das heißt, wenn man sich unsere Gesellschaft anschaut, wenn wir uns bestimmte Techniken anschauen, die müssen immer, sobald man den Strom abdreht, ist wirklich Sense. Also sobald die Energiezufuhr von außen weg ist, ist es vorbei in dem Sinne. Und wenn man sich stattdessen irgendwie Ökosysteme anschaut, im Sinne von einer kosmischen Perspektive auch, dann ist es ja so, dass das da Lebendigkeit wieder zu mehr Lebendigkeit führt. Und wir haben quasi Systeme geschaffen, wo, ich sag mal, Nicht-Lebendigkeit oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, zu wieder Nicht-Lebendigkeit führt. Und ich glaube, dass wir gerade an einem Wendepunkt sind, wo es darum geht, dass wir wieder in, ich sag mal, diese Spirale der Lebendigkeit eintauchen, uns wieder Fragen stellen, wie können wir Lebendigkeit schaffen, wie können wir lebendige Kontexte kreieren, die wieder auf diesen Prinzipien des Lebendigen, die wieder auch die Kultur der Kogi ausmachen am Ende des Tages, die denen wieder zugrunde liegen. Und das sind, glaube ich, die Herausforderungen, mit denen wir momentan unterwegs sind und die, glaube ich, auch entscheidend sein werden, wie unsere Zukunft, sowohl unsere ganz persönliche Zukunft aussieht. Das sind ganz konkrete Lebensentscheidungen, die wir da treffen, aber natürlich auch gesellschaftlich oder vielleicht sogar global Konsequenzen haben kann und wird. Und das war eben etwas, wo ich bei den Kogi, ja, diese Erfahrungen machen konnte, wie es sich wirklich auch anfühlt, diese zum Beispiel, nicht nehme mal ein Beispiel, eine Gesprächskultur, also das Beispiel wirklich, wie wenn man abends in der Hütte sitzt, wie überhaupt Konversationen betrieben würden, was es heißt zum Beispiel, in einer nicht demokratischen Gesellschaft zu leben. Die Kogi sind nicht demokratisch, sondern die Kogi treffen sogenannte Konsententscheidungen, also Entscheidungen nach dem Konsentprinzip. Was es heißt, was es dafür braucht, diese Art des In-Kontakt-Tretens zu schauen, in welche Richtung möchte eine Entscheidung gehen, die Rolle der Mammuts und Sakras, der weisen Männer und Frauen, die eben dort sind, die überhaupt keine, wie wir es vielleicht aus anderen Ständen kennen, keine Entscheidungsbefugnis haben, sondern nur eine beratende Funktion. Mhm. Die Kogi sind eine sogenannte akephalische Gesellschaft, also eine Gesellschaft ohne zentralen Häuptling, ohne zentrale Führung. Wie wir es zum Beispiel auch von den Aborigines kennen, die in dem Sinne auch kein Häuptlingsprinzip haben. Und da ist wieder die Frage, wie schafft man es zu 30.000 Menschen ohne zentrale Führung, sich zu organisieren? Und das sind zum Beispiel auch Fragen, mit denen ich in Unternehmen reingehe und sage, was ist eigentlich das, was wir hier tun, wenn wir sagen, wir möchten uns jetzt auch zum Beispiel mit modernen Formen der Arbeit, der Organisationsentwicklung, was auch immer, was beschäftigen. Sind das überhaupt neue Formen oder sind das vielleicht uralte Prinzipien, die auch wir ursprünglich mal hatten, wo auch wir ursprünglich mal nach gelebt haben, wo es einfach nur darum geht, uns zu erinnern oder diese Dinge wiederzufinden und wieder zu aktivieren in uns. Und einer der Kogi, die ich sehr gerne, ja bitte.
Wenn es keine zentrale Führung gibt, gibt es dann sowas wie eine ausführende Organisation oder ausführende Menschen? Ich sage mal, man wird ja auch mal irgendwas machen, was alle anbetrifft. Und dann trifft man wie auch immer eine Entscheidung, aber die muss ja letztendlich einer ausführen. Wie machen die das dann?
Es helfen alle mit. Also es ist alle, also ich meine, die Kogi haben in dem Sinne keine Trennung zwischen Arbeit und Privatleben und so weiter, sondern sie leben einfach. Alles ist für sie das Leben. Das heißt, wenn es zum Beispiel darum geht, eine Brücke zu bauen, sagen wir mal über einen Fluss, also eine Arbeit, wo man viele Menschen für braucht, dann ist das so, dass das besprochen wird, das wird dann einberufen, dann wird geschaut, was braucht es dazu, wer macht was, und dann wird das einfach koordiniert. Und das passiert dann schon so, dass sie sich, und das finde ich das Spannende eben, dass sie es schaffen, dass jeder an seinen Ort kommt, dass jeder das tut, was passend ist für ihn, dass diese Koordination eben einfach auch stattfindet und dass sie dann diese Brücke eben bauen und oder Wege anlegen oder Zeremonialhäuser oder was auch immer es halt braucht im Umfeld der Kogi. Und das ist ja genau das Interessante, dass das Lebendige die Fähigkeit zur Selbstorganisation hat.
Also in unserer Kultur stelle ich mir das gerade schwierig vor, weil dann würde man ja aus dem Debattieren wahrscheinlich gar nicht rauskommen. Also insofern muss das dann wohl auch eine gelebte Kultur sein, wo diese Art des Zusammenlebens, des Zusammenarbeits auch im Massenbewusstsein fest integriert ist.
Also die Kogi debattieren nicht, das ist der erste Punkt, sondern sie tauschen sich aus. Das heißt, es geht nicht darum, Standpunkte durchzubringen, sondern ich sag mal, solche bestimmten Felder von Energien, von Dingen wirklich auszuloten. Und ich kann dir mal ein Beispiel geben. Es gibt ein Unternehmen, was ich besucht habe, das heißt Bützog in Holland. Das ist einer der größten Pflege- oder ich glaube inzwischen sogar der größte Pflegedienstleister in Holland. Mhm. Die haben angefangen, ich glaube vor 12 Jahren oder was, mit 6 Mitarbeitern, haben inzwischen 12.000 Mitarbeiter. Mhm. 12.000 Mitarbeiter haben auch keinerlei zentrale Führung, sind komplett selbstorganisiert, komplett dezentral organisiert, sind ein hochfunktionelles alles äußerst effizientes Unternehmen, sind Marktführer geworden im Bereich häuslicher Pflegedienstleistungen in Holland. Und die interessanterweise folgen genau den gleichen Prinzipien wie die Kogi, dass sie bestimmte Einheiten bilden, die wieder mit Beratungsfunktionen versehen werden und damit dieses Lebendige wirklich wieder kultivieren. Das ist das, was ich eben meinte. Das Lebendige hat die Fähigkeit zur Selbstorganisation. Mhm. Das heißt, wenn wir versuchen würden, nur mal zum Beispiel einen Frühling zu orchestrieren, könnten wir so viel Daten sammeln, wie wir wollten. Wir würden es nicht schaffen, diese unfassbare Abstimmung von Dingen, von Blumen, von allem Möglichen, was ja in einer perfekten Entwicklung passiert, wir würden es nicht schaffen. Es wäre quasi selbst von den größten Supercomputern nicht rechenbar in dem Sinne. Und die Frage ist, wie funktioniert das? Und das ist diese Intelligenz, die dem Leben innewohnt, diese Genialität des Lebens und des Lebendigen. Und wir haben das Vertrauen darin verloren in unserer Gesellschaft. Wir haben das Vertrauen darin verloren, dass es eine Genialität gibt, die auf einer gewissen Ebene einer höheren Harmonie, einer höheren Ordnung quasi ja hinarbeitet. Und die Kogi haben dafür einen Begriff, den nennen sie den Begriff Jigoneshi. Jigoneshi heißt der eine Gedanke oder das eine Denken. Und sie sagen quasi, anders als wir, wenn wir um uns herum schauen, dann sehen wir ja oft widerstreitende Gedanken. Irgendwie die einen wollen das, die eine Partei sagt, es muss so gemacht werden, die andere Partei sagt, es muss anders gemacht werden. Im Unternehmen sagt hier die Nachhaltigkeitsabteilung, wir müssen was weiß ich was machen, und die Sales-Abteilung sagt, nee, wir müssen mehr Produkte verkaufen und so weiter. Also wir leben ja in einer Welt der Widersprüche und des Widerstreits. Mhm. Und die Kogi sagen, dass das Leben so im Kern nicht funktioniert. Sondern dass das Leben im Kern ein einziges ist und dass das Ziel des Lebens ist, immer wieder mehr Leben und mehr Lebendigkeit zu fördern. Mhm. Und das ist erstmal etwas, was vielleicht abstrakt scheint für uns, aber wenn wir wieder Zugang zu uns selber finden, zu unserer eigenen wirklich auch Lebendigkeit in dem, werden wir mit der Zeit wieder merken, was das eigentlich auch für uns bedeutet und was es eigentlich wieder heißt, sich an diese Genialität der Lebendigkeit und diesen kleinen, teilweise sehr subtilen Bewegungen, die wir vielleicht wahrnehmen können in unserem Leben, in Freundschaften, in Organisationen, in wo auch immer wir unterwegs sind, dass das eben etwas ist, wo wir wieder ein Vertrauen reinbekommen können, wo wir diese Selbstorganisation wieder zulassen können, wie zum Beispiel dieses holländische Unternehmen es getan hat. Und sehr erfolgreich getan hat. Und das ist genau das, wo die Kogi uns inspirieren wollen, dass wir sagen, wie können wir auch in unserer Welt, wie zum Beispiel in einem ganz wirtschaftlichen Kontext, wieder diese Prinzipien anwenden, weil es kommen andere Dinge bei raus. Wenn wir andere Rahmenbedingungen schaffen, können Menschen auch wieder mehr Menschen sein. Wenn wir wieder mehr Menschen sind, schaffen wir auch wieder Rahmenbedingungen, die wieder menschlicher sind und so weiter. Das sind ja genau diese Logiken, die dann wieder anfangen zu greifen, wenn wir uns auf diese Genialität des Natürlichen eigentlich einlassen.
Ja, aber ich glaube, dass das muss auch wirklich über Generationen so gewachsen sein. Wenn ich mir überlege, dass in Deutschland zum Beispiel, also spontan fällt mir die GEZ ein. Also das war der Ursprungsgedanke der GEZ, war ja auch der, dass man ein unabhängiges Informationsmedium oder unabhängige Informationen zur Verfügung stellt und dass man unabhängig von Regierungen, unabhängig von Wirtschaftszweigen, unabhängig von Parteien, Informationen und auch Entertainment und Unterhaltung zur Verfügung stellt. So. Und in Deutschland oder wahrscheinlich in allen westlichen Kulturen ist es so, dass es früher oder später tun sich alle diese Institutionen verselbstständigen. Ja? Also die werden dann finanziell abgesichert, werden finanziell etabliert und missbrauchen dann letztendlich das, was ursprünglich mal gut gedacht war. So, und heute nutzen die GEZ-Medien genau das, was nie gewollt war. Sie machen Politik, sie machen Meinungsbildung, sie machen Propaganda. Alles, was gemacht wurde, damit es auf keinen Fall so ist, wird nach irgendwelchen Jahrzehnten umgesetzt. Und ich frage mich natürlich, Da muss schon in der Essenz dieser Kultur so viel Liebe und so viel Neutralität und so wenig Ego drin sein, damit es da funktioniert. Also ich finde es faszinierend, dass das da funktioniert.
Absolut. Es ist natürlich so, dass sie diese, ich weiß gar nicht, ob es Liebe ist. Ich würde eher sagen, es ist Kontakt, weil was passiert, wenn man sagt, es sind Dinge gut gedacht und dann läuft es schief. Was genau läuft schief, ist, dass wir Strukturen schaffen, die wieder sich selbst genügen, wo der Kontakt zu dem, worum es eigentlich geht, zu dem Lebendigen einfach verloren geht, sondern irgendwann die Struktur nur noch sich selber erhält, also die, wie genau. Die klassischen Systemtheorie, sich selbst erhaltende Systeme.
Ja.
Und das ist eben das, was die Kogi total auf dem Schirm haben und auch extrem kultivieren, weil sie diese Gefahr kennen, ist alles, was sie tun, also quasi jedes Ritual, was sie machen, ist am Ende ein Kontaktritual. Es geht darum, sich zu verbinden, entweder mit anderen Menschen, mit sich selbst oder mit der Natur. Mhm. Und diesen Kontakt zu pflegen, zu erhalten und zu kultivieren, auch denen ist das in dem Sinne nicht in die Wiege gelegt, sondern sie
die
haben eine Kultur geschaffen, die da darauf ausgerichtet ist, genau, das, was wir auch wieder machen können.
Mhm.
Wo wir auch wieder uns da einfach reinbegeben können, um das zu kultivieren. Und das wird vielleicht nicht von heute auf morgen passieren, obwohl es auch Fälle gibt, wo es von heute auf morgen passiert ist. Also aus diesem eben genannten Unternehmen nochmal einmal zurückzukommen, die sind gewachsen und es war irgendwann, als sie eine gewisse Bekanntheit bekommen haben, sind teilweise ganze Abteilungen übergelaufen von anderen Unternehmen, dass sie gesagt haben, wir kündigen und quasi Freitag ist unser letzter Arbeitstag in dem einen Unternehmen und Montag ist unser erster Arbeitstag in dem anderen, in dem neuen Unternehmen. Mhm. Und die waren quasi bis freitags in einer Struktur der Hierarchie, der Kontrolle von allen gewesen. Und montags haben sie angefangen in einem System der kompletten Selbstorganisation, ohne Kontrolle, ohne alles drum und dran. Und sie sagen, es hat maximal 2 Wochen gebraucht, bis die in dem neuen System komplett drin waren, dass alles funktioniert hat und sie eigentlich anders als sie jemals vorher unterwegs waren, sich organisiert haben und so weiter. Und deswegen würde ich da gar nicht sagen, dass es da unbedingt immer so super große, lange Zeiträume braucht, sondern wenn die Kontexte und die Energie und das Bewusstsein richtig sind, kann das sehr, sehr fix gehen.
Mhm.
Und das ist auch das, womit ich mich jetzt weiter beschäftige. Also in meiner Arbeit, dass ich sage, wo finden wir Beispiele, wo finden wir Dinge, die bereits umgesetzt sind, die bereits in genau diese Richtung gehen, das, wie gesagt, das war jetzt ein Beispiel der sozialen Organisation. Es gibt auch Beispiele für den Umgang mit dem Individuellen, mit dem Ökologischen. Also da gibt es in ganz, ganz viele Richtungen Beispiele und das eben zu sammeln. Wir haben dazu auch einen Verein gegründet, Verein Lebendige Zukunft e.V., wo es auch darum geht, dass wir eine, ich sag mal, Kogi-Akademie ins Leben rufen, wo es wirklich darum geht, zu schauen, wie wir diese Prinzipien in unserer Welt anwenden können, wie wir diese Prinzipien in unserer Welt wiederfinden können, was es bedeutet, was wir daraus lernen können, wieder wirklich eine, wie der Name schon sagt, lebendige Zukunft zu erschaffen, die wieder das Lebendige ins Zentrum rückt, die wieder auch das Lebendige ganz bewusst wählt. Denn oft habe ich das Gefühl, ist das Lebendige etwas, wo wir schon auch das Gefühl haben, dass wir das spüren oder dass das da ist. Weil wir sind Menschen, wir haben qua Geburt diesen Zugang dazu, das zu spüren. Aber wir haben ihn oft so zugeschüttet mit allen möglichen Dingen, Konzepten, Ansichten oder Ähnlichem, dass wir das eben nicht mehr so wahrnehmen. Und das ist auch vielleicht auch für die Menschen, die zuhören, die sich angesprochen fühlen, die können mir auch gerne eine E-Mail schreiben und da nähere Informationen drüber einholen und wirklich auch zu schauen, ja, wie wir genau an dieser Akademie, an diesem in unsere Welt bringen, dieser lebendigen Prinzipien weiterarbeiten können. Ganz konkret, ganz auf den Punkt, ganz relevant für unsere Lebensumstände.
Ich finde es mega spannend, ja. Also wahrscheinlich würde ich mich da auch mal direkt an dich wenden, weil mir auch nichts interessiert, ja. Als meine Herzensangelegenheit für mich ist ja auch die Spiritualität und Business zusammenzubringen. Das ist ja das, was ich mir auf die Fahnen geschrieben habe, hätte ich fast gesagt. Also das ist eins meiner Herzensangelegenheiten, dass man die Spiritualität und das Leben nicht voneinander trennt, sondern dass es eine Einheit ist. Und dass man im Rahmen dieser Energie das auch einfach nutzt, so wie man heute lesen und schreiben kann. So sind gewisse Meditationen, gewisse Schwingungsthematiken einfach fester Bestandteil unseres Lebens und können auch voll integriert werden. Das ist ja das, was ich als für mich meine Herzensangelegenheit ist. Und insofern klingt es spannend. Aber eine Frage habe ich noch, die mich einfach bewegt. Also ich lebe ja in beiden Welten. Ich lebe ja als Unternehmer und auch als Autor und als Medium und als spiritueller Lehrer. Eine Frage stellt sich mir. Ist es möglich, im Rahmen einer solchen Energie, einer solchen Zusammenarbeit, einer solchen Schöpferkraft auch ganz große Dinge zu bauen? Oder sind das eher regionale kleine Dinge? Also meine Brücke, meine Straße oder sonst irgendwas, okay. Aber ist diese Art der Kommunikation, der Abstimmung, des Umsetzens auch in der Lage, größere Dinge zu erschaffen?
Die Frage ist natürlich, was heißt größere Dinge? Also worum geht es? Also ich finde immer diese Metapher der Natur sehr, sehr spannend. Ne? Also ich meine, man kann natürlich sagen, die indigenen Völker richten sich ja oft, also zumindest bei den Kogi, ich spreche jetzt mal konkret für die Kogi, weil es natürlich auch andere Völker gibt, sehr, sehr stark an diesen Prinzipien der Natur aus. Und wenn man sagt, was heißt große Dinge zu bauen? Man kann natürlich sagen, naja gut, der Amazonas-Regenwald ist ein großes Ding, was die Natur gebaut hat, wenn man so möchte. Mhm. Gleichzeitig sind die Prinzipien, nach denen es gebaut ist, natürlich nicht die der zentralen Koordination, sondern immer der Dezentralität. Mhm. Das heißt, der Lokalität, der Regionalität, dessen, wo quasi die Dinge wirklich auch an ihren Platz gehören in dem Sinne. Und wir leben ja in einer Welt, wo wir oft versuchen, das über das Abstrakte, das Reale zu beherrschen. Dass wir sagen, hier, wir haben hier irgendwie was verstanden, jetzt machen wir ein Konzept daraus und dieses Konzept können wir jetzt hier und da überall anwenden oder irgendwie bauen und so weiter und so fort. Und damit ist der Kontakt schon verloren, weil in dem Moment, wo ich ins Abstrakte gehe, bin ich nicht mehr in Kontakt mit dem, einfach was ist in dem Sinne. Das heißt, das Große ist sehr wohl damit auch machbar, aber eben auf organische Art und Weise, nicht, ich sag mal, auf hierarchische Art und Weise in dem Sinne. Das heißt, die Dinge entstehen dann dadurch auch. Ne? Also man muss sagen, die Taironer, die Vorgänger der Kogi, haben eine ganze Zivilisation aufgebaut mit Städten, mit Wegesystemen, mit Handelssystemen, mit von Goldschmiedearbeiten, von extremer Finesse und Kultiviertheit mit Nahrungsmittelverteilungssystemen, mit Austauschsystemen von Wissen, von Samen, von allen möglichen Dingen. Und das ist auch daraus erwachsen. Also wirklich eine Hochkultur, eine gesamte Zivilisation. Gut, es waren wohl nicht so viele Menschen wie wir vielleicht heute, aber es waren auf jeden Fall einige Millionen Menschen, die dort eben gelebt haben. Und das ist schon etwas, was auch aus solchen Perspektiven heraus nicht nur entstehen kann, sondern auch einfach entsteht, weil es natürlich darum geht, dass das Lebendige wieder zu Lebendigen führt, was ich vorhin meinte. Und dass dadurch natürlich auch große Dinge auf einmal einfach das Ergebnis sind, auch wenn sie vielleicht nicht unbedingt das Ziel sind.
Ja. Spannend, 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 ja. Gibt es denn jetzt irgendwas, drei Dinge, die du sagst, okay, aus dem Alltag der Kogi sollten wir jetzt oder können unsere Hörer und Zuhörerinnen jetzt direkt übernehmen für ihren ganz normalen Alltag? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, hey, das könnt ihr machen, das könnt ihr machen, das könnt ihr machen? Hast du da eine Empfehlung?
Ja, die Kogi sind eine sehr bedachte, sehr achtsame und letztlich auch sehr geistige Kultur. Und eine Sache, die ich bei den Kogi gelernt habe, die ich auch immer für mich anwende, ist, bestimmte Fragen zu stellen. Und zwar die Kogi haben eine sehr, sehr lebendige Kosmologie und auch eine sehr lebendige Mythologie, wo sie mit sehr vielen Geschichten zum Beispiel in Kontakt treten und sich dadurch die Welt erklären. Das heißt zum Beispiel, wenn es irgendein Problem gibt, ein Konflikt, irgendwie eine sogenannte negative Emotion oder was auch immer als Problem jetzt gekennzeichnet wird von uns Menschen, dann fragen sie sich verschiedene Dinge. Dann fragen sie sich erstmal, was ist das für ein Gedanke, der hier vor mir liegt und woher kommt dieser Gedanke? Das heißt, das sind Fragen, die, wenn man das ein bisschen übt, sehr, sehr hilfreich sein können für das eigene Leben, weil sie sagen, ganz, ganz viel von dem, was wir erleben, ganz, ganz viel von dem, was uns Ungemach bereitet, was uns stört, sind in dem Sinne nicht unsere Probleme, sind nicht das, was wir gemacht haben in dem Sinne, sondern sind einfach bestimmte Prinzipien, bestimmte Formen an Konflikten, die es schon lange vor uns gab und die es auch lange nach uns geben wird. Ja. Weiß ich nicht, sagen wir mal Habsucht oder Eifersucht oder was auch immer. Ja. Dieses Prinzip ist aber etwas, was auch schon immer gelöst worden ist. Das heißt, es gibt auch quasi bereits energetisch gesehen eine Lösungsblaupause für diese bestimmten Prinzipien. Das heißt, die Frage, was ist das für ein Gedanke? Was wirkt hier eigentlich gerade? Was ist das, was hier gerade passiert? Zum Beispiel, wenn man, weiß ich nicht, in der Beziehung eine herausfordernde Zeit hat oder einen Konflikt hat, dass man sich das einfach fragt und schaut, okay, woher kommt dieser Gedanke und vielleicht, wie ist der gelöst worden? Das führt dazu, dass man natürlich einerseits eine gewisse Distanz bekommt, auch so dieses, aus dieser Schuldmechanismus rauskommt. und wieder so einen systemischeren Blick drauf bekommt. Und da sagen die Kogis quasi nicht darum, Probleme zu lösen, sondern es geht darum, Dinge zu ordnen. Das heißt, alle Gedanken, all diese Dinge haben ihre Daseinsberechtigung, haben ihre Form, haben eine gewisse Berechtigung auch. Aber die Frage ist diese Berechtigung in unserem Leben? Und was die Kogi machen, ist, dass sie diese Gedanken nehmen, in dem Fall die Mammus, und quasi zurückgeben an ihre Urheber in dem Sinne. Das ist vielleicht für uns ein bisschen abstrakt oder vielleicht nicht ganz so einfach. Aber es ist etwas, was wir trotzdem auf einer bestimmten Art und Weise so tun können, dass wir eben sagen, okay, vielleicht ist das gar nicht mein Konflikt, vielleicht ist das gar nicht unser Konflikt, sondern es gibt aber eine bestimmte Gründe, warum wir den gerade ausagieren. Und dann wird es zum Beispiel viel leichter, Probleme zu lösen in dem Sinne. Das ist eine Sache, die man direkt machen kann. Also eine andere Sache, die man direkt machen kann, ist, dass man, und das ist auch wieder was, dass man sagt, zum Beispiel ein bestimmter Gedanke, den ich habe, ein bestimmtes Gefühl, eine bestimmte Perspektive, sich zu fragen, wo merke ich oder wo nehme ich diese Perspektive eigentlich wahr? Zum Beispiel in meinem Körper. Die Kogi sind ein Volk, die natürlich von der kompletten Verbundenheit und Einheit der Dinge ausgehen. Das heißt, unser Körper und die Gedanken und das Territorium und die Gemeinschaft sind quasi alles miteinander verbunden. Und Dinge existieren quasi agieren sich immer auf allen Ebenen aus in dem Sinne. Das heißt, wenn ich zum Beispiel feststelle, dass ich in einer bestimmten Situation nur im oberen Teil meines Körpers bin, nur im Kopfbereich bin zum Beispiel, kann es zum Beispiel einfach schon helfen, in dem Sinne ja wieder runterzukommen, den Körper komplett zu spüren, in den unteren Teil des Körpers zu kommen, und auf einmal wird sich die Situation wandeln, weil die Energien quasi auf der bestimmten Ebene und die Gedanken wieder geordnet werden. Und das sind so kleine, subtile Erfahrungen, die ich immer wieder gemacht habe, die auch diese kulturelle Genialität der Kogi für mich auch auszeichnet. Und was die Kogi auch machen als vielleicht drittes, ist, sie sind eine sehr präventive Kultur. Das heißt, sie schauen die Dinge bereits in der Wurzel an und nicht erst, wenn sie so schlimm werden, dass man sie nicht mehr ignorieren kann. Das heißt, sie haben ein bestimmtes Ritual, das nennen sie Aluna Yuasi. Aluna Yuasi ist eine Art Ausspracheritual. Das heißt, sie treffen sich dort ungefähr alle 2 Wochen im Dorf und sagen alles Gute und alles Schlechte, was sie über die anderen gedacht oder gesagt haben in der letzten Zeit. Das heißt, sie sind radikal ehrlich, bringen Dinge zur Aussprache, geben die Energien, die in ihnen sind, damit eine Möglichkeit der Bewegung, dass sie sich bewegen können, dass sie sich lösen können, und unterdrücken sie nicht und halten sie nicht unten. Das ist natürlich für uns erstmal sehr ungewohnt, über gerade vielleicht in Kontexten von Unternehmungen oder von Dingen, wo man mit Menschen in Kontakt ist, die jetzt vielleicht nicht Teil der eigenen Familie sind oder ähnliches, wirklich diesen Grad der Authentizität zuzulassen und dort reinzugehen und über diese Dinge zu sprechen. Aber der Effekt ist einfach, dass über diesen oder andersrum, das Nicht-Aussprechen führt zur Kontaktlosigkeit, weil ich mit dem, was ich zurückhalte, quasi bestimmte Arten der Kontraktion in meinem Sein, in meinem, wie ich in Kontakt trete mit anderen, produziere und dadurch ich ein Stück weit immer weniger ich werde, weil ich immer mehr von mir zurückhalte auf dieser Ebene. Und dadurch, dass Kontakt ja das zentrale Kriterium für die Kogi ist, ist es so, dass sie eben durch diese Aussprache wieder in diesen ehrlichen Kontakt kommen können. Das Gleiche habe ich auch festgestellt, dass wenn man wirklich das regelmäßig kultiviert, auch als Prävention, dass man dann einen viel tieferen Kontakt, viel tiefere Beziehungen, viel tiefere Freundschaften, viel tiefere Arbeitsbeziehungen, was auch immer was hat und auf einer ganz anderen Ebene auch vertrauen kann und wirksam werden kann. Ja. Das sind zum Beispiel so ein paar Dinge, die sehr, sehr konkret anwendbar wären.
Also ich denke jetzt gerade drüber nach, also ich stelle mir das gerade vor. Deshalb, das bedeutet ja, also ich habe vor kurzem einen Artikel geschrieben über Schwarmintelligenz und Schwarmdummheit. Und eine Kernaussage dieses Artikels war im Prinzip der, dass ein Mensch, also vielleicht ein Deutscher, an für sich eine intelligente Persönlichkeit ist, aber wenn 10 zusammen sind oder 100 zusammen sind, oftmals einfach nur eine dumme Masse ist. So. Mhm. Und das kehrt ja nach dem, was du hier erzählst, bei den Kogi ja komplett um. Ja, das heißt ja, die Masse macht nicht dümmer, sondern die Masse macht intelligenter. Was wir ja in Deutschland oder in den westlichen Ländern ja oft haben, dass die Masse ist ja einfach nur noch dumm, wie Lemminge, die rennen dann einfach irgendeinem System hinterher und keiner fragt mehr warum und keiner hat keine Eigenverantwortung und keiner hinterfragt, was, sie rennen einfach nur hinterher, weil das in dem Massenbewusstsein so festgelegt ist. Und so deinen Worten zufolge ist das bei den Kogis grundsätzlich anders. Habe ich das richtig verstanden?
Absolut, ja.
Ja, naja, das ist doch mal eine gute Aussicht.
Genau, und die Frage ist natürlich, woran liegt das? Ne? Also die Kogi haben eine Kultur der Verantwortung. Mhm. Und man könnte fast sagen, die Kogi haben eine auf einer gewissen Ebene unternehmerische Kultur. Mhm. Weil sie sagen, ich bin verantwortlich für die Dinge, die ich unternehme in meinem Leben. Und ich sage jetzt mal brutal, in Deutschland haben wir sehr oft natürlich eine sogenannte Angestelltenkultur. Das ist natürlich nichts gegen Angestellte, aber diese Idee quasi zu sagen, gewisse Teile der Verantwortung gebe ich ab für Privilegien, zum Beispiel für ein Privileg der Sicherheit, für ein Privileg des regelmäßigen finanziellen Einkommens und so weiter. Ich meine, da ist alles nichts dran auszusetzen, das ist total in Ordnung. Nur es führt halt zu oft, oder sag ich mal, es kann dazu führen, dass bestimmte eben, ich sag mal, Komplexe der Nichtverantwortung und des Kollektivierens entstehen. Also vielleicht noch einen Satz dazu, wenn die Zeit noch ausreicht. Die Kogi sind eine Gemeinschaft. Und eine Gemeinschaft unterscheide ich klar im Gegensatz zu einem Kollektiv. Eine Gemeinschaft wird stark durch die Stärke der Individuen, die zusammenkommen und sich gegenseitig befruchten. Das Kollektiv hingegen gaukelt vor, stark zu werden, dadurch, dass wir unsere Individualität abgeben, führt das Gefühl der Zugehörigkeit. Und das ist das, was wir natürlich oft hier erleben, gerade natürlich in den momentanen Zeiten, dass für das Gefühl der Zugehörigkeit eben das Abgeben des eigenen, der Individualität und damit auch des eigenen und damit auch des Kontaktes wieder also verloren geht. Ich denke nicht mehr drüber nach, ich versuche das abzugeben, weil die Verantwortung irgendwo im Kollektiven sich angeblich bewegt. Und das funktioniert nie. Das funktioniert auch in keinem Unternehmen, in keiner Organisation oder irgendetwas, wenn die Verantwortung, also so, okay, es funktioniert vielleicht kurzfristig, aber es frisst unfassbar viel Energie.
Ja, wenn das Kollektiv morgen der Meinung ist, wir müssen alle morgens um 5 Uhr eine Stunde auf einem Bein hüpfen, dann hüpfen sie alle und keiner fragt warum. Ja.
Genau.
Lieber Lukas, ich bedanke mich für dieses tolle Interview.
Gerne.
Wir sind jetzt schon gut in der Zeit und gibt ja Hoffnung, dass es irgendwo in der Welt doch eigenverantwortliche Menschen in der Gruppe gibt. Also ich denke, ich werde mir das Buch auch gleich bestellen. Weil ich denke, ich hoffe, dass das Bewusstsein der Menschen oder zumindest der erwachten Menschen, die wir hier auch bei Spirit Online haben, hier haben wir ja mehr erwachte Menschen, mehr Menschen, die mehr Eigenverantwortung und Selbstbestimmung leben, dass wir da in die Richtung uns entwickeln werden in der nächsten Zeit. Lieber Lukas, vielen lieben Dank.
Dankeschön. Danke, dass ich da sein durfte.
Und dann an die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer auch noch einen schönen, wunderschönen Tag. Viele weitere Informationen und Hintergründe zu den Themen und Speakern stehen für Sie bereit auf unserer Seite www.spirit-online.de.